Guten Morgen, es ist genau 11 Uhr, also Zeit anzufangen. Zunächst mal willkommen zu diesem Webinar. Es ist das erste Mal, dass wir das auf Deutsch machen und wir haben auch noch nicht sehr viele Webinars gemacht. Insofern ist alles noch etwas experimentell, aber ich hoffe, dass sich das, dass das alles gut klappt. Mein Name ist Philipp Poschka. Ich werde dieses Webinar präsentieren und ich hoffe, alle sind gut verbunden, haben die Slides vor sich und das so, dass wir jetzt also anfangen können. Also zunächst mal einiges Organisatorisches. Es gibt einen IRC-Channel, der zu diesem Webinar gehört. Dafür, um sich da einzuloggen, gibt es man kann also normales IRC verwenden, wenn Sie einen Klienten haben für IRC. Dann können Sie den benutzen und die Informationen sind Ihnen zugeschickt worden per E-Mail. Wenn Sie kein IRC-Experte sind, gibt es auch ein webbasiertes Interface. Dazu klicken Sie auf den Link hier auf dem Slide auf der rechten Seite im ersten Bullet und dann sehen Sie diese Formfelder, die hier unten unter dieser Bullet dargestellt sind. Und da tragen Sie dann mit Ihrem Nickname ein, Ihren richtigen Namen, den Real Name und dann den Kanal müssen Sie ändern auf Webinar und nicht, ich glaube, das Default ist SysRec oder sowas in der Richtung. Also insofern, wenn Sie auf den IRC-Channel sich einloggen wollen, das ist die Art und Weise, es zu tun. Das ist normalerweise eine ganz gute Geschichte, weil da so ein bisschen Community Building passieren kann, aber auch vielleicht um Fragen zu stellen, obwohl es auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen direkt unterhalb der Transparente gibt es eine Möglichkeit, um die Fragen zu stellen. Auch wenn Sie irgendwelche Probleme haben, ist der IRC-Kanal auch die richtige Stelle, um uns zu sagen, dass etwas nicht funktioniert und wir hier Einstellungen ändern müssen. Gut, Fragen im Allgemeinen sollten am Ende des Vortrags gestellt werden in IRC und wie gesagt, es gibt auch ein Frageinterface unterhalb der Slides, das wir verwenden können und diese Fragen werden auch beantwortet. Und es wäre nett, wenn Sie die Foliennummer bei Verständnisfragen die Foliennummer erwähnen könnten. Das macht die Sache einfacher. Gut, gehen wir weiter. Zunächst mal möchte ich ein paar Hintergründe geben über diese Arbeit, die heute geht. Zunächst mal ein paar Worte über das Potenzial von mobilen Webzugang. Also das Potenzial ist sehr groß, wenn man sich die Statistiken anguckt. Hier sehen Sie eine Statistik, die von Nokia veröffentlicht worden ist, wo Sie sehen können, dass also das ist die Daten sind hier für die gesamte Welt, für den gesamten Weltmarkt. Und Sie haben auch also inklusive WAP 1.0 Geräte. Wobei die neuen Geräte heute alle mit WAP 2.0 ausgeliefert werden. Also WAP 1.0 ist nicht mehr, ist nur noch sagen wir mal, ein traditioneller Rest. Und was man sieht hier, dass ein Großteil der mobilen Endgeräte heute schon Browser haben und der Anteil der Browser in Endgeräten stark ansteigt über die nächsten Jahre und dass auch die Anzahl der aktiven Nutzer stark ansteigt. Also man sieht hier diese grüne und die blaue Säulen. Und die blaue Säule zeigt also die Anzahl der aktiven Nutzer und obwohl also die Anzahl der aktiven Nutzer sehr viel geringer ist als die Anzahl der installierten Browser, ist es doch so, dass also die Anzahl der aktiven Nutzer stark ansteigt und dass im Jahr 2010 also 500 Millionen aktive Nutzer erwartet werden, das entspricht etwa der Hälfte der Anzahl der heutigen Festnetz-Internetnutzer. Das ist also schon eine ganze Menge. Und weiter zu gehen, wenn man sich das ein bisschen vergleicht, in Relation setzt etwas. Es gibt heute also 1,5 Milliarden mobile Browser, die verfügbar sind. Dazu gibt es im Vergleich also 800 Millionen Autos weltweit, 850 Millionen PCs, 1,1 Milliarden Festnetz-Internetnutzer, 1,5 Milliarden Fernsehgeräte. Das heißt also, es gibt doch eine ganze, also es ist auch ein sehr großes Marktpotenzial für mobilen Webzugang da. Eine andere Tatsache ist, dass also mobiles Webbrowsing stärker anwächst als andere mobile Dienste. Wenn man sich diese Grafik hier anguckt, Das, also im Jahr vom Jahr 2006 bis 2010 erwartet man 30% Wachstum im Mobile Browsing Bereich. Das ist eine Wachstumsrate, die sehr viel höher ist als für Werbung, für Ringtones, für SMS, für Unterhaltung und selbst also der Anstieg neuer Abonnenten ist also geringer als der Anstieg der im Bereich Mobile Browsing. Also wieder ein Grund, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, also beim Mobile Web ist eigentlich, wie man so schön an der Börse sagt, der sollte man jetzt einsteigen, in Anführungszeichen. Eine kurze Frage: Warum macht das W3C die Mobile Web Initiative? Nun, es ist die Tatsache ist, dass also viele Leute, die heute das Mobile Web das erste Mal benutzen oder auch vielleicht ein bisschen öfters ein Gesicht machen, wie die Dame hier auf dem Foto. Das heißt, die Benutzererfahrung ist nicht gerade sehr benutzerfreundlich und ein Ziel der Mobile Web Initiative ist es, diese Benutzererfahrung zu verbessern. Und zu diesem Zweck haben wir uns zusammengesetzt mit einigen unserer Mitgliedern vom W3C und wir haben also 19 Sponsoren für die Mobile Web Initiative. Viele der großen Namen, die man kennt aus der Industrie, sind Sponsoren der Mobile Web Initiative und andere Firmen arbeiten in den Arbeitsgruppen mit, wieder hier die Namen AOL, Google und so weiter. Das heißt, also, es ist relativ starke Industrieinteresse an der Mobile Web Initiative. Ist eigentlich eine der Initiativen, die bei uns am besten funktionieren und großes Interesse haben. Soweit zur Einführung und ein bisschen Hintergründe für diese Arbeit. Und jetzt möchte ich eingehen auf die Rolle der Richtlinien. Warum wir diese Richtlinien machen. Also zunächst mal einen kurzen Überblick. Die Richtlinien, also der volle Name auf Englisch heißt Mobile Web Best Practices 1.0 Basic Guidelines. Zielgruppe für die Richtlinien sind Webautoren und Entwickler, also für Websites und außerdem auch Entwickler von Web-Werkzeugen, Web-Tools wie Autorensysteme, Content-Management-Systeme, Blog-Software und so weiter. Es gibt 60 Richtlinien, das Dokument besteht aus 60 Richtlinien und basiert und destilliert eigentlich bereits existierende Tipps und Tricks aus anderen Dokumenten, wie zum Beispiel die W3C Accessibility Guidelines, also die Richtlinien für Barrierefreiheit vom W3C. Es gibt auch ähnliche Dokumente speziell über mobilen Webzugang von iMode, von Opera, von OpenWave, Nokia und so weiter. Und all diese Dokumente haben diese Richtlinien beeinflusst. Eine andere Frage, die häufig kommt, ist, es gibt doch heute so sogenannte Full Browsers, das heißt so Browser auf Mobiltelefonen, die das gesamte, es erlauben, alle Websites anzugucken und sie werden also reformatiert und aber man kann sie also angucken. Und die Frage ist dann, warum braucht man eigentlich noch spezielle Richtlinien für mobilen Webzugang, wenn man mobile Websites, also Websites, die speziell für mobilen Webzugang ausgerichtet sind, baut. Und da gibt es auch wieder Statistiken von Nokia, die eben besagen, dass also der Anteil der vollen Webbrowser über die nächsten Jahre doch noch relativ gering sein wird. Also ein Großteil der Telefone, die ausgeliefert werden oder sind eben haben eben keine vollen Webbrowser, sondern haben Webbrowser, die also eher etwas beschränkt sind. Und das ist also ein Argument. Und andere Argumente sind auch, warum diese Richtlinien sinnvoll sind. Dass selbst wenn man sich die Richtlinien anguckt, kann man sehen, dass also selbst wenn man Full Browsing hat, werden diese Richtlinien auf jeden Fall eine Verbesserung der Benutzer-Experience auf einem Mobiltelefon bewirken. Denn also viele Websites, selbst wenn man sie also auf ein kleines kleinen Bildschirm formatieren kann, sind immer noch schwierig zu benutzen, da sie eben im Endeffekt nicht für einen kleinen Bildschirm und ein kleines Keyboard und solche Sachen designt worden sind. Sie sind einfach für den Desktop designt worden und da muss man eben dann doch Arbeit machen und dazu sind die Richtlinien geeignet und gedacht. Gut, wir haben auch schon, wenn man sich das anguckt, so ein bisschen wenn man sich anguckt, praktische Wirkung, welche praktische Nutzung haben die Richtlinien bereits heute, dann kann man sehen, dass es also in zwei Bereichen eine praktische Nutzung gibt. Erstmal werden die Richtlinien vom W3C in Entwicklermaterial referenziert. Sie kommen kommen zum Beispiel vor, werden wir referenziert in einem Google Mobile Webmaster FAQ, kommen auch vor im Partnerprogramm von Orange. Sie werden noch erwähnt oder vor allem also ein Großteil der .mobi Switch-on Guide Regeln sind identisch mit den Richtlinien des W3C, also .mobi war auch sehr aktiv in der Erarbeitung dieser Richtlinien. Das heißt also Referenzen, Entwicklermaterial, da spielen sie eine Rolle und haben also auch schon auch durchaus Erfolge erzielt. Und auch die Integration dieser Richtlinien in Entwicklungswerkzeuge ist natürlich auch sehr wichtig, denn dadurch kann man eben die Websites erzeugen, die schon automatisch out of the box für mobil geeignet sind und die Mobilrichtlinien folgen. Da gibt es zum Beispiel ein WordPress-Plugin für Blogs, die also Best Practices den Richtlinien folgen. Es gibt eine Site, die nennt sich Mobisite Galore, die auch richtlinienkonforme Websites erzeugen lässt. Von Ericsson gibt es ein Mobile JSF Kit, ein Template dafür, das auch diese Richtlinien befolgt. Insofern kann man also auch sehen, dass auch die Entwickler die diese Richtlinien inzwischen aufgreifen. Und eine andere Sache, wie man sich schnell mit den Richtlinien vertraut machen kann, ist, dass man mal guckt, was man für was wie was nun genau für Probleme auf der seiner Site sind. Und dazu gibt es zwei Tools oder mehrere Tools, aber zwei, die ich herausstellen will. Erstmal gibt es den Mobile Best Practices Checker vom W3C. Das funktioniert so ähnlich wie der W3C-Validator. Da kann man also eine URL reinschreiben und dann kriegt man gesagt, welche Probleme eventuell mit der Site, die Site eventuell hat. Und es gibt dann erst eine Idee, was man da machen muss, um die Site ein bisschen, damit sie besser funktioniert. Es gibt auch ein anderes Tool von der .mobi-Gruppe. Das nennt sich ready.mobi, das ist ein bisschen grafischer aufgearbeitet. Ein Problem heute bei diesen Werkzeugen ist, dass sie manchmal verschiedene Ergebnisse liefern und da arbeiten wir also aktiv dran und hoffen und arbeiten also daran, einen gemeinsamen Referenzcode zu erstellen, sodass also die Werkzeuge zumindest dieselben Ergebnisse liefern. Eine Warnung, also diese Werkzeuge sind gut, um einige der Richtlinien zu testen, aber nicht alle der Richtlinien sind testbar. Das heißt, man muss also immer noch, wenn man die Richtlinie wirklich befolgen will, das Dokument lesen und einige der Richtlinien muss man eben selber entscheiden, ob die Richtlinie befolgt worden ist oder nicht. Das ist nicht alles automatisch testbar, was in den Richtlinien steht. Gut, jetzt möchte ich weitergehen und die Richtlinien selber beschreiben. In einigen Auszügen. Ich kann hier also nicht die 60 Richtlinien natürlich durchgehen. Das wäre auch ein bisschen langweilig, aber ich will einige der Sachen, die mir persönlich am wichtigsten erscheinen und am einfachsten zu erklären, in einem Vortrag wie diesem herausstellen. Und ich würde aber auch empfehlen, dass also Sie sich das ein bisschen auch dann im Nachhinein zu Hause vielleicht angucken. Also eine Sache, die wichtig ist, zum Beispiel die Richtlinien fördern oder fordern, ist benutzerfreundliche Navigation. Es sollten also nicht zu viele Links am Seitenanfang sein. Häufig ist es so, wenn man also Websites anguckt, die für den Desktop entwickelt worden sind, wenn man die anguckt auf dem Mobiltelefon, dann hat man sehr viele, also die ersten 3, 4 Screenfuls, wie man so schön sagt, sind nur Links. Und das funktioniert auf dem Mobiltelefon eben nicht so gut. Und da muss man eine Änderung vornehmen, zum Beispiel, dass man die Links dann statt also ganz viele Links am Anfang zu haben, ist, dass man eben nur ein paar Links hat am Anfang und dann einen Link nach unten weiter unten auf die Seite, wo dann eben die restlichen Links sind. Also auf die Art und Weise kann man dieses Problem umgehen. Eine ähnliche Richtlinie ist, dass zentrale Inhalte zuerst kommen sollten in einer Seite und das ist also auch häufig nicht der Fall, wenn man einfach eine Seite nimmt, die für den Desktop entwickelt wurde. Da hat man dann, wenn man sie auf dem Mobiltelefon anguckt, häufig sehr viel Dekoration und Werbung und Links am Anfang und erst danach kommt der eigentliche Inhalt und das heißt, der Benutzer muss also dann da lange runterscrollen, bevor er zum eigentlichen Inhalt kommt und das ist also keine besonders benutzerfreundliche Lösung. Das heißt also, mobil muss man daran denken, dass eben mobil auf Mobiltelefon lediglich ein kleiner Teil also der gesamten Seite zu sehen ist am Anfang und daher nicht so viel. Also was man am Anfang setzt, sollte wirklich schon der zentrale Inhalt sein. Eine andere Regel, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern, ist, dass man Scrolling nur in eine Richtung vorsehen sollte. sollte also nicht notwendig sein, sowohl horizontal als auch vertikal zu scrollen. Manchmal lässt sich das natürlich nicht vermeiden, wenn man zum Beispiel Karten anzeigt, aber im Allgemeinen ist es so, dass also die Scrolling nur in eine Richtung gehen sollte. Das heißt zum Beispiel, häufiger Grund, warum man in beide Richtungen scrollen muss, ist, wenn man also Tabellen benutzt für Layout, und das ist eine Sache, die man also vermeiden sollte aus diesem Grund. Eine andere Sache, die Navigation benutzerfreundlicher macht, sind sogenannte Access Keys, oder das sind auch Keyboard Shortcuts genannt. Das heißt, man benutzt das numerische Keypad des Mobiltelefons, um wichtige, häufig genutzte Links anzusteuern, und gibt dem Benutzer dadurch die Möglichkeit, eben direkt zu bestimmten Links zu springen, indem er das numerische Keyboard verwendet und ohne dann auf dem Bildschirm rumscrollen zu können. Also das ist eine Sache, die empfohlen wird, dass man das benutzt. Und also im Allgemeinen ist es eben so, dass die Navigation auf dem Mobiltelefon doch schwieriger ist als auf dem Desktop, und man sollte es den Leuten also so einfach machen wie möglich, da die Seiten zu navigieren. Eine andere Sache, die schwierig ist auf dem Mobiltelefon, sind Benutzereingaben. Denn man hat eben nur ein kleines, man hat eben nicht dieses große Keyboard, das man auf dem Desktop hat. Und da muss man sich also auch ein bisschen was einfallen lassen und ein bisschen Richtlinien befolgen, um das zu verbessern und zu vereinfachen, die Nutzereingaben. Also erstmal sollte man im Allgemeinen sollte man die Anzahl der Tasten, die gedrückt werden müssen, minimieren. Man sollte es vermeiden, Freitext-Formularfelder zu verwenden, denn Freitexteingabe ist ja nicht gerade einfach auf dem Mobiltelefon. Man sollte so viel wie möglich Default-Werte vorgeben, wenn das geht, in Formularen. Man sollte den Eingabemodus vorgeben. Das ist eine Sache, die speziell für Mobiltelefone wichtig ist. Das heißt, da kann man also angeben, ob das eine numerische Eingabe ist, welches Format die Eingabe haben soll, welche Sprache. Es gibt da in XHTML Basic, XHTML Mobile Profile, was also der XHTML-Dialekt ist für Mobiltelefone, der auch von den Best Practices, von den Richtlinien gefordert wird. Da gibt es eine sogenannte Möglichkeit, die nennt sich Input Mode, das man verwenden kann dazu. Das wird nicht überall unterstützt auf allen Telefonen, aber wenn es unterstützt wird, dann ist gut, das zu benutzen. Man rechnet auch damit, dass es also mehr und mehr Telefone gibt, die das unterstützen, mehr und mehr Browser. Ja, also was das heißt, what it means, das heißt, wenn man also Formulare und Benutzereingaben gestaltet, sollte man, wenn immer möglich, Auswahllisten verwenden, Radio-Buttons und andere Eingabemechanismen, die also nicht Freitexteingabe erfordern. Okay, andere Richtlinien sind dazu da, um Zeit und Geld zu sparen. Man sollte zum Beispiel kurzen und knappen Markup verwenden. Wir sind also zum Teil so weit gegangen, dass wir also sagen, man sollte Whitespace löschen, soweit es geht. Die Idee ist einfach, dass in vielen Fällen die Leute eben bezahlen müssen, wenn sie Daten runterladen, und zwar pro Byte. Und deswegen sollte man also sehen, dass die Dateien möglichst klein sind. Und kurzer, knapper Markup, kleine Stylesheets. Da gibt es also auch Stylesheets, die sehr groß werden können. Und da sollte man aufpassen, dass das nicht der Fall ist. Dann gibt es dieses Auto-Refresh, die Auto-Refresh-Möglichkeit, die HTML bietet, oder über Meta-Equiv. Und das sollte also nicht ungesteuert verwendet werden, sondern sollte vom Benutzer kontrollierbar sein, damit er eben dann nicht also eine horrende Datenrechnungen bekommt, wenn er die Webseite verwendet. Eine andere Sache, die wichtig ist, dass eine Seite sollte aus nicht zu vielen Einzelteilen bestehen. Einzelteile heißt hier so einzelne Bilder oder verschiedene Stylesheets, oder vor allen Dingen, wenn man also für jeden, sagen wir mal, was man früher hier gemacht hat, dass man für jeden Listenpunkt Topic dann eigenes GIF runterlädt. Das sind Sachen, die vor allem auf dem Mobiltelefon schwierig sind, weil sie eben die Sache sehr verzögern. Und je mehr Einzelteile da sind, desto länger dauert es, die Seite zu laden. Da sollte man also ein bisschen aufpassen. Schließlich sollte man Caching verwenden. Also Caching ist wichtig, weil es einfach wieder um Zeit zu sparen, ganz einfach. Denn Zugriff über mobile Datenleitung ist häufig immer noch sehr viel langsamer, in vielen Fällen, als der Zugriff vom PC, der ja heute sehr schneller ist. Aber ich meine, früher gab es ja sehr ähnliche Probleme auf dem PC. Insofern sind also viele der Techniken, die man hier sieht, auch Sachen, die eigentlich noch bekannt sein sollten aus den Tagen, als es noch sehr viele Leute Dial-up verwendeten. Und es ist also im Prinzip nicht sehr, also zum Teil ist das nicht sehr viel Neues, was in den Richtlinien hier steht. Gut, ein schnelles Beispiel, wie man Zeit und Geld sparen kann mit Richtlinien. Also hier ist ein Vergleich zwischen einem Blog von einem meiner Mitarbeiter und einfach die Unterschiede zwischen also die verschiedenen Dateigrößen und auch Stylesheets hier machen. Also er hat verglichen seinen Blog mit der wahrscheinlich der Desktop-Seite von CNN, und man sieht also, dass die Unterschiede doch enorm sind. Also erstmal, wenn man sich die Kosten anguckt, also zwischen dem Blog, also der Blog kostet 15 Cent und die CNN kostet 5 Euro runterzuladen. Dann auch die Ladezeit ist sehr viel schneller, 4,5 Sekunden für den Blog und 2 Minuten für CNN. Also man kann also sehr schnell, wenn man also normale Desktop-Sites verwendet, in Probleme geraten, wenn man die auf ganz einfach unbenommen auf Mobilbereich überträgt. Das zeigt dieses Beispiel relativ deutlich. Gut, dann eine andere Sache, die man machen sollte, also vermeiden von Problemen. Es gibt also Sachen, die also auf jeden Fall nicht sehr, sehr schlecht funktionieren auf mobilen Endgeräten. Und hier sind also 5 dieser Sachen, die also von den Richtlinien, wo stark abgeraten wird, den Richtlinien zu verwenden. Oder sie sagen also explizit, man soll sie nicht verwenden. Und das sind Frames, tabellengestütztes Layout, Spacer-GIFs, das heißt, wenn man GIF nimmt, um Layout, Spacing zu kontrollieren. Pop-ups sollte man auch nicht verwenden, und Image Maps. Das sind also Sachen, die wirklich nicht bei einer Seite, die für auf Mobiltelefon gut funktionieren sollte, wirklich nicht verwendet werden sollten, weil sie wirklich sehr große Probleme bereiten auf Mobiltelefon. Und dann eine andere Sache, die sehr wichtig ist für das W3C und für das allgemeine Web, ist, dass man für das eine Web entwerfen sollte. Das heißt also, man sollte aufpassen, dass man nicht das Web splittet sozusagen in ein Web, das also nur auf Mobil funktioniert, und ein Web, das nur auf Desktop funktioniert, sondern man sollte sehen, dass, wenn man eine Website baut, dass also, wenn man die Website, wenn man ein Bookmark setzt auf die Website, sagen wir mal auf dem Desktop, und man schickt das an jemanden, der das Ganze auf Mobiltelefon angucken möchte, dann sollte der Bookmark funktionieren, und man sollte also nicht eine Message bekommen: Sorry, tut mir leid, diese Website funktioniert nur auf dem Desktop. Und natürlich auch andersrum, sondern man sollte also alle Geräte unterstützen. Und was man allerdings machen sollte auch, ist eben die Benutzerführung zu ändern, je nachdem, von welchem Gerät die Seite aufgerufen wird. Aber also sehr wichtig eben, wenn ich das Web kaputt machen, dadurch, dass es eben URLs gibt, die nur auf bestimmten Geräten funktionieren. Das ist mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders und im Sinne der Richtlinien hier. Gut, einige Sachen, die ich nicht behandelt habe, die ich nur kurz streifen möchte, ist: natürlich sollte der Markup valide sein, ganz einfach, weil also im Mobilbereich, also sehr viel mehr Fragmentation ist. Es gibt sehr viel mehr Browser, verschiedene Browser, und wenn man Interoperabilitätsprobleme vermeiden will, ist es also wirklich sehr, sehr wichtig, dass man validen Markup und valide CSS und so weiter verwendet, weil ansonsten die Resultate sehr eigentlich unvorhersehbar sind. Dann gibt es noch einige Richtlinien über Grafik und Farben, zum Beispiel Sachen, dass man also Bilder nicht im Client verkleinern sollte, sondern auf dem Server, weil sonst natürlich, wenn man das ganze Bild runterlädt auf dem Client, dann kostet das erstmal Geld. Auf dem Mobil-Client kostet es Geld, und außerdem braucht es auch CPU und so weiter. Dann Farben: man sollte also richtigen Kontrast haben zwischen Vordergrund und Hintergrund. Die Seite sollte auch funktionieren, wenn es gar keine Farben gibt. Das heißt also, nicht unbedingt Informationen in Farben kodieren, und so weiter. Es gibt also einige Richtlinien, die Grafik und Farben betreffen. Tests: also man sollte so viel testen wie möglich, und also nicht nur auf Emulatoren, aber auch auf richtigen Endgeräten, da die Emulatoren häufig nicht unbedingt das anzeigen, was auf dem Endgerät wirklich passiert. Da gibt es einige Richtlinien zu Tabellen und zu Stylesheets, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Es gibt auch eine Definition des sogenannten Default Delivery Context. Das ist sozusagen die Minimalvoraussetzung, die man im auf einem Mobiltelefon annehmen kann, damit das Web überhaupt funktioniert. Wieder, das ist eine Sache, die wahrscheinlich besser ist, wenn man sich das zu Hause durchliest. Das heißt, ich möchte also nicht weiter darauf eingehen hier in dem Vortrag. Eine andere Sache, die, um noch ein bisschen den Ausblick zu geben, woran wir arbeiten, ist die sogenannte Mobile OK Marke. Das ist eine Marke, die von uns entwickelt wird, die zwei Ziele hat. Zum einen für Autoren soll sie dazu dienen, dass der Autor zeigen kann, dass sie die Site mobil freundlich ist. Das heißt, dann kann er diese Marke verwenden. Und für den Benutzer ist es eine Marke, die ihm zeigt, dass die Site für mobilen Zugang geeignet ist. Das heißt also, diese beiden Gruppen werden dadurch angesprochen durch die Marke. Es gibt zwei Versionen von Mobile OK. Erstmal die Mobile OK Basic. Das ist also die Basisversion. Mobile OK Basic definiert eine Reihe von Tests, die man auf Webinhalten laufen lassen kann. Und wenn man diese Tests erfolgreich abschließt, ist man Mobile OK Basic. Das heißt, das ist die Idee. Mobile OK Basic nimmt nur eine Untermenge der Richtlinien, basiert nur auf einer Untermenge der Richtlinien, auf 26 von den 60. Und diese Richtlinien sind maschinentestbar, das heißt, man kann das automatisieren, den Test. Das ist auch das absolute Minimum für mobilen Webzugang. Das heißt also, das heißt nicht, dass man, also wenn man Mobile OK Basic heißt, heißt das nicht, dass es eine Website ist, die also top auf dem Mobil funktioniert. Das heißt, sie funktioniert einigermaßen, also das heißt, die ist okay, aber nicht optimal. Das heißt also, in vielen Fällen reicht es nicht, um nicht nur Mobile OK Basic zu machen. Das ist eben das absolute Minimum. Man muss also noch mehr machen, um mehr Arbeit reinstecken, um die Website vernünftig für Mobiltelefone anzupassen. Die Arbeit an dieser Sache ist sehr weit fortgeschritten im W3C und wird also sehr demnächst dann auch als Candidate Recommendation, wie wir das nennen, rauskommen. Dann die andere Version von Mobile OK ist Mobile OK Pro. Das berücksichtigt alle Richtlinien. Man braucht einen Gutachter, das heißt, man muss also menschlich, es muss ein Mensch sich hinsetzen und überlegen, ob diese bestimmte Richtlinie wirklich befolgt worden ist oder nicht. Und die Arbeit an dieser Sache steckt noch am Anfang. Das ist also noch nicht sehr weit fortgeschritten. Gut, zum Schluss hier einige Links für weitere Informationen. Zunächst mein Kontakt, dann die Seite der Arbeitsgruppe, das eigentliche Dokument der Richtlinien, ein Link zum Mobile OK Basic Document und schließlich ein Link zum Checker, zu diesem Checker-Tool von W3C, mit dem man eben erste Erfahrungen sammeln kann mit den Websites, an denen man arbeitet. Und das ist normalerweise eigentlich ein sehr gutes Tool, um ein bisschen zu lernen, wie das funktioniert. Aber es ist allgemein also sehr, sehr wichtig, dass man das Dokument wirklich liest, weil eben nicht alle Richtlinien in diesem Best Practice Checker wirklich gecheckt werden. Und das ist nur ein erster Einstieg. Gut, das wäre es von meiner Seite. Jetzt ist es Zeit für Fragen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bitte benutzen Sie entweder das IAC-Interface oder auch das Fragen-Interface, was Sie unterhalb Ihrer Slides haben. Gibt es irgendwelche Fragen? Okay, die erste Frage, Sie können die Fragen ruhig auf Deutsch sprechen. Die URL der Nokia Studies, also alles, was ich habe, sind transparente und die Daten, die ich da in den Folien verwendet habe, kommen direkt von diesen Transparenten. Das heißt also, es gibt keine weitere URL zu dieser Studie. Okay, eine weitere Frage, die sich aber eher an die Anwesenden richtet. Das heißt, das muss eher auf dem IAC-Channel vielleicht verwendet werden. Ob jemand anderes Erfahrung hat mit mobilen Nutzern. Die Frage ist, gibt es Nutzer überhaupt schon? Ja, es gibt, natürlich gibt es sehr viele Nutzer. Ich meine, die Statistiken zeigen das. Es gibt auch immer mehr Statistiken, die also zeigen, dass die Leute ihre Mobiltelefone für Mobile Web Browsing verwenden. Die nächste Frage zu Mobile Pro: Wenn meine Sites allen Anforderungen genügt, ich aber nicht das Geld habe, einen Gutachter zu bezahlen, kann ich kein Mobile OK Pro bekommen? Das ist, sagen wir mal, noch eine offene Frage. Sie können auch selber der Gutachter sein. Also es gibt, also im Allgemeinen ist haben wir also vorgesehen bei Mobile OK Basic und Pro auch die Möglichkeit zu haben, dass man selbst Zertifikationen macht. Insofern ist das durchaus möglich, dass man das selbst macht. Aber wie gesagt, das Mobile OK Pro ist noch am Anfang und wir sind dann keine endgültigen Aussagen machen dann zu diesem Zeitpunkt. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Gibt es Beispiele für kommerzielle Unternehmenswebsites, die bereits mobile sind? Ja, mit Sicherheit. Also wenn man zum Beispiel Spiegel anguckt, da gibt es also eine mobile Version. Es gibt also durchaus, es gibt natürlich auch einige Leute, die das machen. Also Spiegel fällt mir jetzt gerade ein, aber es gibt sicher sehr, sehr viele Leute, die sich da jetzt dranhängen. Okay, nächste Frage. Wo findet man Informationen, wie man zum Beispiel Access Key definiert, beziehungsweise auf spezielle Mobile-Geräte-Funktionen zugreifen kann? Die sind doch sicherlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Access Keys sind, also es ist sind zwei Fragen eigentlich. Die Access Keys sind Sachen, die man selber definiert als Webdesigner. Das heißt, in den HTML-Code schreibt man rein, welche Access Keys verwendet werden sollen. Wenn man was über Gerätefunktionen herausfinden möchte, da gibt es sogenannte Gerätedatenbanken, und eine von denen nennt sich Werfl, Werfl. Kann man benutzen, um speziell zu checken, ob ein bestimmtes Gerät bestimmte Funktionen unterstützt. Und das ist eine Sache, die eigentlich relativ weit verbreitet ist. Wir haben auch in der Mobile Web Initiative arbeiten wir auch an diesen Gerätedatenbanken. Es ist also ein anderes Arbeitsgebiet der Mobile Web Initiative. Gut, weitere Fragen. Wie komme ich als normaler Webentwickler an real existierende Mobilphone-Nutzer as opposed to Emulators, um zu testen? Ja, man muss dann natürlich schon, bin ich nicht sicher, dass ich die Frage richtig verstehe. Also die Frage ist vielleicht, wie komme ich an die richtigen, also man muss einfach die Telefone haben, mit denen man testet. Also man muss eben eine bestimmte Bank an Telefonen haben, mit denen man testen kann. Also das ist notwendig. Eine andere Frage: Es gibt vermehrt Interesse zur Synergie zwischen WCAG und Mobile. Okay, wie sehen Sie die Möglichkeiten für eine Harmonisierung? WCAG sind die Accessibility, die Barrierefreiheit-Richtlinien der B3C Accessibility Initiative. Wir arbeiten zusammen mit der Accessibility Initiative. Es gibt durchaus sehr viel Austausch, und ich weiß nicht, wie weit man da von Harmonisierung sprechen kann. Aber es ist also sehr viel Dialog zwischen den beiden Bereichen. Die nächste Frage ist: Gibt es Möglichkeiten, Sites ohne Mobiltelefon quasi in realer Umgebung testen zu können? Eine Art webbasierter Simulator? Die Antwort ist ja, es gibt Simulatoren, aber wie gesagt, häufig ist es doch so, dass die Simulatoren nicht unbedingt das widerspiegeln, was dann wirklich auf dem Mobiltelefon passiert. Eine andere Frage habe ich vorhin verpasst: Die Nutzung der Marke MobileOK ist unentgeltlich. Gehört die Marke dem W3C und ist public? Ist man sicher vor Abmahnung wegen der Nutzung? Die Richtlinien sind heute noch in Entwicklung, und da will ich also jetzt mich nicht unbedingt aus dem Fenster hängen. Aber wie gesagt, ein Ziel ist es, dass es möglich ist, dass man sich selber zertifiziert. Das heißt also, das wäre dann vermutlich unentgeltlich, aber auf der anderen Seite müssen wir die Marke natürlich auch schützen. Und wie das genau funktioniert, ist noch, wie gesagt, Gegenstand der Diskussion. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sollen Access Keys standardisiert werden? Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage verstehe. Also die Access Keys sind bereits standardisiert. Das heißt, die Access Keys Funktionalität ist bereits Teil des XHTML Standards. Aber also die einzelnen Access Keys, welche man benutzt für welchen Link, das ist natürlich Sache jedes einzelnen Webentwicklers, das zu entscheiden. Gut, weitere Fragen? Ansonsten gibt offensichtlich keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir werden also im Nachhinein noch eine Bewertungsformular an die Teilnehmer schicken, um zu sehen, was wir verbessern können bei diesen Webinars. Wie gesagt, das ist noch etwas experimenteller Dienst. Also nochmals vielen Dank, und bis demnächst eventuell auf einer Mailinglist oder anderswo. Auf Wiederhören.